HR2 Kultur zum Nachhören. Camino.
Schweigen kann verbinden und isolieren, verletzen und heilen, es kann offenbaren, aber auch verstecken. Die Gründe dafür, dass Menschen schweigen, sind sehr verschieden. Manchmal ist es der Wunsch, sich dem Lärm der Welt oder dem Einfluss der digitalen Medien zu entziehen. Schweigen kann aber auch ein Machtmittel sein oder ein Zeichen von Ohnmacht. Im rechten Moment zu schweigen, ist zugleich ein Zeichen von Achtsamkeit und Weisheit. Es ist innerer Raum und Begegnung mit sich selbst, mit anderen oder auch mit Gott. Fluchtburg und Ruhepol. Lisa Laurenz hat sich für Camino in HR2 Kultur mit dem Schweigen beschäftigt.
Geheimnisse werden oft nicht durch Worte offenbart. Sie liegen eher im Schweigen, zwischen den Worten versteckt oder in der Tiefe dessen, was zwischen zwei Menschen an Unsagbarem schwebt.
Die karge Landschaft Connemaras an der irischen Westküste prägte das Lebensgefühl des Poeten und Philosophen John O'Donoghue. Schweigen und Stille waren für ihn eine wesentliche Ressource, um sich dem Geheimnis der Schönheit und der verborgenen Tiefe im Menschen zu nähern.
Ich erlebe, seitdem ich viel und intensiv in der Stille bin, im Schweigen bin, eine sehr große Gelassenheit. Also ich war in früheren Jahren sehr, sehr impulsiv und aufbrausend. Sehr viel im Widerstand gegen alles und jeden. Viel in der Bewertung. Das ist natürlich nicht verschwunden, aber es ist so wenig geworden. Das ist ein großes Geschenk.
Mein eigenes Schweigen war bedrückend, weil ich oft nicht in der Lage war zu sprechen. Ich habe zum Beispiel einen Freund gehabt über 2-3 Jahre, der mir gar nicht gut getan hat. Und ich habe es nicht geschafft, als Kind mich von dem zu distanzieren. Und die Signale, die ich ausgesendet habe an meine Eltern mit dem Bedürfnis dahinter, sie mögen mich vor dem schützen, die sind warum auch immer nicht angekommen. Und ich bin dann in ein Schweigen verfallen, weil ich das Gefühl hatte, mich versteht hier eh keiner.
Wenn Reden erwartet wird und Leere und Stille zurückschallt, dann sprechen wir von Schweigen, vor allem in der zwischenmenschlichen Kommunikation. Man kann durch Schweigen Macht ausüben, drohen, behelligen, aber eben auch etwas ausdrücken. Schweigen gehört eigentlich zur Sprache selbst. Es ist ein sprachliches Phänomen. Deshalb kann man reden und schweigen und durch beide Dinge ausdrücken, die einem am Herzen liegen.
Schweigen kann verbinden und isolieren, heilen und verletzen, offenbaren und verstecken. Auch wer schweigt, teilt sich mit. Schweigen ist wie eine eigene Sprache. Es kann höflich und unpassend sein, weise und unklug, besänftigend und beleidigend. Schweigen hat zwei Seiten, eine helle und eine dunkle. Vasrik Basil ist Philosoph, Kommunikationsberater, Redenschreiber und Autor armenischer Herkunft.
Schweigen bringt Ehre und Schande. In diesem Spruch verdichtet der Volksmund diese Doppelbödigkeit des Schweigens, nämlich einerseits positiv, andererseits negativ. Und diese dialektische Beziehung ist überall zu sehen und zu spüren. Und man kann so auch selber Botschaften versenden. Also beides kann man machen. Das Schweigen birgt eben das größte Risiko der Kommunikation in sich, nämlich das Missverständnis. Und indem das Schweigen beide Möglichkeiten hat, setzt es den Empfänger, den Angeschwiegenen, eine Situation aus, in der der Angeschwiegene das Schweigen auch missdeuten kann. Wir haben ja in der deutschen Sprache über 240 Sprüche zum Thema Schweigen. Und in all diesen Sprüchen haben wir sowohl das Positive als auch das Negative.
Schweigen wie ein Grab.
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.
Schweigen ist auch eine Antwort.
Ein Schweigen im Walde.
Der Rest ist Schweigen.
Schweigen ist ein schillerndes Phänomen im täglichen Leben. Es kann das Bedürfnis sein, Zeit für sich zu haben und in aller Ruhe über etwas nachzudenken. eine Weile still sein. Manchmal bedarf es keiner Worte, um etwas auszudrücken. In glücklichen und großen Momenten können Worte sogar stören. Johannes Jakobs denkt da an seine Eltern.
Die sind unheimlich viel wandernd unterwegs gewesen, auch lange Strecken. Und ich weiß aus ihren Erzählungen, dass die manchmal stundenlang schweigend nebeneinander gelaufen sind. Und ich weiß, dass das kein Schweigen aus Verlegenheit war oder aus Unstimmigkeit oder aus Ärger, sondern dass die ganz nah beieinander waren. Und dann weiß ich, dass in der Sterbebegleitung auch irgendwann Momente da sein werden, wo auch nichts mehr gesagt werden muss und auch vielleicht nichts mehr gesagt werden will, wo man beieinander ist und andere Formen und Signale findet, um zu zeigen, ich bin da.
Wenn jemand nichts sagt und sich in Schweigen hüllt, kann das für den Angeschwiegenen verunsichernd wirken. Ein innerer Dialog beginnt, Selbstzweifel. Habe ich was falsch gemacht? Was hätte ich anders sagen können? Johannes Jakobs hatte sich für eine neue Arbeitsstelle beworben. Er bekam eine mündliche Zusage, hörte dann aber viele Wochen nichts mehr von seinem möglichen neuen Arbeitgeber.
Natürlich stellt sich dann so die Frage, was mache ich mit diesem Schweigen der anderen Seite? Letztlich stellte sich dann heraus, dass es einen ganz banalen Grund hatte, dass nämlich der mir zugeschickte Vertrag nicht angekommen ist. Der ist also tatsächlich abgeschickt worden, aber ist irgendwo in der Post hängen geblieben. Es gab also dann letztlich auch eine Erklärung, die mich dann auch besänftigt hat in dem Moment. Aber der Weg dahin, der war natürlich schon gepflastert von Zweifeln, ob wir zusammenkommen, so wie wir es eigentlich einander zugesagt hatten.
Verunsichernde Situationen kennt jede und jeder aus dem eigenen Alltag. Die Lage kann sich aber auch dramatisch zuspitzen. Frauen beklagen, dass der Partner nichts sagt. Ist ein Seitensprung der Grund? Wird da ein Geheimnis unter den Teppich gekehrt? Kinder schweigen. Haben sie häusliche Gewalt erlebt? Aus Angst oder Scham werden Themen oft totgeschwiegen. Schweigen wird auch als Machtmittel eingesetzt, etwa wenn der Chef alle Äußerungen von Mitarbeitenden übergeht oder Handzeichen ignoriert.
Ich kann auch schon mal lospoltern, aber Schweigen ist fast ein größeres Machtmittel, als wenn man sich laut ausdrückt, so vom Gefühl her, um jemanden zu verletzen oder auch um Aufmerksamkeit zu bekommen oder was immer man damit möchte.
Karl-Heinz Mais, Florist im Westerwald, ist ein freundlicher und hilfsbereiter Mensch, der gerne viel redet und erzählt. Wenn er schweigt, kann es schon mal ungemütlich werden.
Ich kann manchmal schweigen, wenn ich jemanden bestrafen möchte, wo ich irgendwie eine Disharmonie mit habe und ich möchte denen das wissen lassen. Man merkt das auch sofort, dass irgendwas bei mir nicht stimmt, dass ich nicht schweige aus Gemütlichkeit oder aus innerer Ruhe, sondern eher, weil ich aufgebracht bin oder weil ich unzufrieden bin. Angenehm ist es nicht, nein, es belastet mich eher, aber es ist natürlich auch so ein bisschen, ein ganz klein bisschen so das Gefühl von Macht, was in einem steckt und ich baue das dann auch immer relativ schnell wieder ab.
Was wie eine Stärke daherkommt, ist häufig aber das persönliche Unvermögen, konstruktiv mit einer schwierigen Situation umzugehen. Mit Schweigen wird regiert, manipuliert und geführt. In Familien, in Unternehmen, in der Wirtschaft und in der Politik.
Wenn die Kanzlerin zu ihrer Frage, ob sie noch einmal antritt zur Bundestagswahl, lange Zeit geschwiegen hat. Das war ein gutes Instrument hier für sie, um die eigene sogenannte Truppe zusammenzuführen, zu disziplinieren. Und nachdem die Truppe diszipliniert war, dann hat sie gesagt, ja, sie tritt nochmals an.
Viele verbinden mit Schweigen Stress, Bürde und Qual. Wenn der Schrecken keine Worte hat und der Schmerz oder die Scham zu groß ist, bleibt manchen nur die Flucht ins Schweigen. Vielleicht ist es auch der Glaube, die seelische Last allein tragen zu müssen und andere schonen zu wollen. Schwer zu sagen, wer mehr darunter leidet, der Schweigende selbst oder der Angeschwiegene. Bettina Moritz, von Beruf Yogalehrerin, hat selbst erfahren, wie Schweigen auch das Umfeld beeinflussen kann.
Meine Mutter war bestimmt ein stiller Mensch, von ihrem Charakter her. Aber ich glaube, sie hatte auch was sie nicht mehr sehen wollte in ihrem Leben, wovon sie nicht sprechen wollte. Insofern gab es da ein Schweigen von was Erlebtem, was ein Kind vielleicht auch irgendwie wahrnimmt, dass das nicht jetzt einfach nur ein fröhliches Stillsein ist, sondern auch ein Schmerz, der festgehalten ist und nicht ausgedrückt wird. Und muss ich sagen, das hat was mit mir gemacht.
Schweigen an der falschen Stelle behindert die emotionale Entwicklung, zerstört Vertrauen und kann auf Dauer sogar krank machen. Die Wahrheit zu verschweigen raubt Kraft. Egal, ob selber schweigend oder angeschwiegen, beide Seiten leiden unter den Auswirkungen. Die vermeintliche sichere Fluchtburg des Schweigens verhindert aber auch, dass man innerlich zur Ruhe kommt.
Eine Frau sagte mir, ich kann nicht in die Stille gehen, da geht ein Vulkan in mir hoch. Ich habe ihr gesagt, wenn Sie mit diesem Bild leben, dann brauchen Sie ja ganz viel Energie, den Vulkan ständig unter Verschluss zu haben.
Anselm Grün ist Bestsellerautor und seit 53 Jahren Mönch in der Abtei Münster-Schwarzach. Wenn er vom Schweigen spricht, dann meint er das heilsame und kraftvolle Schweigen.
Ich glaube, dass jeder Mensch auch Zeiten der Stille braucht und des Schweigens, einfach um sich selbst zu begegnen. Viele sind ja immer beschäftigt, weil sie Angst haben vor der Stille. Und kraftvoll schweigen heißt bewusst schweigen. Ich stelle mich der eigenen Wahrheit. Manche verwechseln auch Stille und Schweigen mit einem narzisstischen Kreisen um sich selber. Dass ich mich wohlfühle, aber es ist kein kraftvolles Schweigen, kein Schweigen, das den Mut hat, der eigenen Wahrheit zu begegnen.
In unserem heutigen Leben herrscht ein manischer Drang nach Ausdruck. Nicht selten aber ist das, was dann zum Ausdruck gebracht wird, oberflächlich und unendlich abgedroschen. Wir müssen lernen, mehr Toleranz für die Stille aufzubringen, für die fruchtbare Stille, für das Schweigen, das die Quelle für unsere am stärksten mitschwingende Sprache ist. John O'Donoghue.
Immer mehr Menschen suchen heute abseits der alltäglichen Hektik für eine gewisse Zeit Ruhe und Besinnung. Christliche und buddhistische Schweigeseminare haben Hochkonjunktur. Sabine Häuper-Niemann bietet in einem Kloster 3- bis 5-tägige Achtsamkeitsseminare für Bildungsurlauber an, in denen auch geschwiegen wird.
Viele sind auch froh, dass wenig bis gar keine Möglichkeit besteht, ins Internet zu gehen und genießen das auch. Wirklich Stille im Sinne von, ich lasse alles sein, ich lese nicht, ich höre keine Musik, ich schaue kein Fernsehen, nichts. Für viele Teilnehmerinnen oder Teilnehmer ist es erstmal ein richtiger Schock, wenn die mitkriegen, im Kloster gibt es jetzt erstmal kein Internet. Also es gibt keine Möglichkeit, einen Computer anzuschließen im Zimmer. Es gibt WLAN inzwischen, aber nur ganz vorne im Eingangsbereich. Und für viele ist das der pure Stress, erstmal davon abgeschnitten zu sein.
Es fällt vielen durchaus schwer, mal nicht zu reden und für ein paar Stunden oder Tage in die Stille zu gehen. Das hat auch kulturelle Gründe, meint der Kommunikationsberater Vasrik Basil.
Wir im Westen sind gewohnt, sehr aktiv zu sein. Wir schätzen das Dynamische, auch in Bewerbungen, nicht in Stellenanzeigen. Jeder sucht eine dynamische Persönlichkeit. Aber Schweigen, die Fähigkeit zu schweigen, birgt auch den Aspekt des Leidens, des Empfangens. Und wenn man ständig aktiv sein will, ist man wenig fähig, empfangen zu können, leiden zu können, Mitleid empfinden zu können.
Das Bedürfnis nach Stille ist etwas zutiefst Menschliches. Wie schwer es aber sein kann, innerlich zur Ruhe zu kommen und auch die Gedanken zum Schweigen zu bringen, das hat Sabine Häuper-Niemann am eigenen Leib erfahren, als sie vor 10 Jahren zu meditieren begann. Sie musste sich den Genuss des Schweigens mühsam erarbeiten.
Es ist am Anfang so gewesen, dass die Stimmen, die so in meinem Kopf waren, all diese inneren Anteile, die miteinander sprechen und streiten und die jetzt glauben, weil mal Ruhe ist, könnten sie endlich so richtig mal loslegen. Das hat schon lange gedauert, bis die ruhiger wurden und bis ich wirklich das Schweigen genießen konnte. Und es ist mitunter auch heute noch so, dass wenn ich innerlich sehr aufgewühlt bin, dass es auch Tage oder Momente in den Meditationen gibt, in denen inneres Chaos herrscht und ich das nicht unbedingt genieße, denen zuzuhören. Also bis ich es wirklich genießen konnte, hat es, glaube ich, Jahre gedauert.
Die Möglichkeiten, sich abzulenken und Stille erst gar nicht entstehen zu lassen, haben sich in den letzten Jahren dramatisch erhöht. Smartphone, Tablet, Facebook, WhatsApp oder Computerspiele fordern permanent Aufmerksamkeit und sorgen pausenlos für Beschäftigung und Unterhaltung. In all dem gibt es jedoch einen neuen Trend.
Offline is the new luxury.
Die schönsten Momente im Leben geschehen offline.
Offline sein gilt inzwischen an manchen Orten und in bestimmten Kreisen als neuer Luxus. Handy und Internet für eine bestimmte Zeit aussperren und eine Insel nur für sich selber sein. Mal wieder in Ruhe lesen oder malen, ein gutes Gespräch führen, eine Wellness-Oase besuchen. Indem man den Sinnen die äußeren Reize entzieht, öffnet man die Tür zu einem inneren Raum. Frage ist, ob man diesen Raum wirklich betreten will oder kann.
Man kann äußerlich schweigen, aber innerlich durchaus in Wallung geraten. Und deshalb gibt es in den Menschen immer diesen Konflikt zwischen äußerem Schweigen, weil man nicht reden kann, weil man Angst hat, und dem inneren Gerede.
Wessen Lippen schweigen, der schwätzt mit der Fingerspitze.
So ein berühmter Satz von Sigmund Freud, dem Begründer der Psychoanalyse. Will sagen, körpersprachlich drücken Menschen das aus, was sie mündlich nicht ausdrücken möchten oder können. Was unaussprechlich oder unsagbar ist, lässt sich aber auch kreativ und konstruktiv zum Ausdruck bringen.
Und natürlich, Schweigen hat Ersatzausdrücke, nicht? Körpersprache ist ein Ersatzausdruck fürs Schweigen. Aber auch die gesamte Kunst ist eine Art Ersatzschweigen. Eine britische Wissenschaftlerin hat den bekannten Satz von Ludwig Wittgenstein, worüber man nicht sprechen kann, darüber sollte man schweigen, umgeändert in den Satz, worüber man nicht reden kann, darüber kann man singen. Und ich füge hinzu, tanzen, dichten oder malen.
Bade deine Seele in Schweigen,
empfiehlt der Dichter und Philosoph Rabindranath Tagore. Anselm Grün hat ein anderes Bild für die wohltuende Wirkung des Schweigens.
Das ist für mich so das Ziel des Schweigens, in diesen inneren Raum der Stille zu kommen. Der ist schon da in mir, der ist in jedem von uns. Aber wir sind oft abgeschnitten durch die vielen Gedanken und Probleme. Den Raum kann ich natürlich nicht körperlich lokalisieren, aber um ein Bild zu sagen, es ist der Grund der Seele unterhalb des Chaos der Gedanken, ist ein Raum der Stille, wo der Lärm der Welt keinen Zutritt hat, wo ich frei bin von den Erwartungen der Menschen, wo ich heil und ganz bin, wo niemand mich verletzen kann. Aber Schweigen ist für mich auch ein wichtiger spiritueller Ort, dass ich offen bin für Gott, dass ich in die Stille hineinhorche, was will Gott mir sagen.
Religiöses und meditatives Schweigen hat eine lange Tradition. Davon zeugen spirituelle Praktiken in vielen Religionen. Im christlichen Verständnis ist Schweigen die Voraussetzung, um Gottes Stimme wahrnehmen zu können.
Im Alten Testament ist vor allem die Geschichte mit Elia wichtig, der auf dem Berg Horeb Gott begegnet, aber nicht im Erdbeben, nicht im Feuer, nicht im Sturm, sondern im leisen Säuseln des Windes. Also dort, wo er keine Bilder mehr hat von Gott, dort ist er offen für den ganz anderen Gott.
Im Buch der Weisheit heißt es:
Als tiefes Schweigen das All umfing und die Nacht bis zur Mitte gelangt war, da stieg dein allmächtiges Wort, o Herr, vom Himmel herab, vom königlichen Thron.
Manche christliche Heilige beschreiben einen schweigenden Gott. Mutter Teresa vertraute ihrem Beichtvater an, sie fühle sich wie eine Liebende, die nicht wiedergeliebt werde. Luther sprach vom abwesenden Gott, Mystiker des Mittelalters von der Nacht der Seele, die umso schmerzlicher sei, wenn der Mensch die Nähe Gottes einmal erfahren habe.
Viele haben ein bestimmtes Gottesbild, der Gott soll meine Wünsche erfüllen, der soll mir helfen, aber im Schweigen bitte ich nicht, sondern da begegne ich Gott und ich halte mich hin mit dem, was in mir ist. Aber den Gott kann ich nicht besitzen, sondern es ist nur eine Ahnung, dass da in mir etwas ist, was größer ist als ich selber.
Man braucht 2 Jahre, um sprechen zu lernen und 50, um schweigen zu lernen,
hat der Schriftsteller Ernest Hemingway gesagt. Richtiges Schweigen gilt als eine Kunst, die man jedoch erlernen kann. Johannes Jakobs, der als Kind unfreiwillig im Schweigen Zuflucht gefunden hatte, schätzt es heute als Erwachsener, auch mal nicht reden zu müssen. Im vergangenen Sommer hat der Sozialpädagoge gemeinsam mit 7 anderen Männern bei einer einwöchigen Visionssuche in der Lüneburger Heide mitgemacht. 3 Tage und 4 Nächte verbrachte davon jeder allein im Wald, fastend und schweigend. Mit den Waldmaterialien, die ihm zur Verfügung standen, habe er sich einen kleinen, bequemen Platz unter freiem Himmel geschaffen, erzählt er.
Ich habe die ein oder anderen Selbstgespräche, denke ich, geführt. Ich habe auch gesungen. Aber ich habe es nicht vermisst, dass jemand anders zu mir spricht. Ich habe es auch nicht vermisst, dass ich keinen hatte, zu dem ich sprechen konnte. Meine Ausdrucksmöglichkeit, die ich hatte, war mein Tagebuch, was ich geführt habe. Von daher konnte ich auch was loswerden. Es waren andere Sachen, die mir natürlich schwer gefallen sind. Fasten, ne? Und es kommt natürlich auch eine Langeweile auf, wenn man da sitzt. Es wechselt auch ab mit Phasen, wo ich meine Antennen weit ausgefahren habe und ganz viel wahrnehme von dem, was um mich rum ist.
Das Plätschern eines Baches stört die Stille nicht, sondern macht die Stille hörbar. Musik ist auch die Kunst, manchmal die Stille hörbar zu machen. Oder wenn man gesungen hat und dann still ist, dann ist man noch tiefer still. Oder wenn ich lang gegangen bin, freigegangen bin von Gedanken und dann innehalte, dann spüre ich auch eine intensivere Stille.
Die Antarktis ist der stillste Ort, an dem ich gewesen bin. Ich bin allein zum Südpol gegangen und in dieser monoton sich erstreckenden Landschaft gab es keine von Menschen erzeugten Geräusche, außer denen, die ich selbst produzierte. Nie machte ich den Mund auf, um zu sprechen.
Der norwegische Abenteurer und Polarforscher Erling Kagge hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Stille, ein Wegweiser«.
Die Natur sprach zu mir, indem sie sich als Stille präsentierte. Je stiller es wurde, desto mehr hörte ich. Weil ich niemandem zum Reden hatte, trat ich in einen Dialog mit der Natur ein. Die Gedanken wurden über die Ebene bis zu den Bergen geschickt, und andere Vorstellungen und Ideen kamen zurück.
Ich habe auch gemerkt, dass ich eine unheimliche Empfindsamkeit für die Natur um mich herum in mir gespürt habe. Weil irgendwann bin ich nicht nur Gast in der Natur, sondern ich bin Teil der Natur. Und das ist ein großer Schritt, da verändert sich ganz viel. Und in dem Moment, so banal es sich vielleicht anhört, überlege ich schon, haue ich die Mücke auf meinem Arm jetzt kaputt oder haue sie nicht kaputt? Oder wenn ich da meine Kreise drehe und da ist ein kleiner Baum im Werden, trampele ich den platt oder was mache ich mit dem? Setze ich den vielleicht um und pflanze ihn da an eine andere Stelle, wo er mir nicht im Weg ist?
In einer Welt, in der rund um die Uhr auf allen Kanälen kommuniziert und informiert wird, kann es eine große Herausforderung sein, im täglichen Leben dem Schweigen einen angemessenen Platz zu geben. Wie lassen sich das Schweigen und die Stille zurückerobern?
Sich eine Art Utopia zu schaffen, nicht? Eine Art Insel zu schaffen, wo sie alleine bleiben können, nicht? Aber man muss hier natürlich auch darauf achten, alleine stellt sich nichts ein. Man muss auch da aktiv sein, also aktiv schweigen, wenn man diesen Widerspruch oder ja diese Spannung allein in der Wendung ertragen will, also aktiv schweigen. Das heißt, nicht nur Dinge ausschalten, nicht nur kein Fernsehen, nichts hören, nichts sehen, sondern auch versuchen, in dieser Abwesenheit und diesem Entzug aktiv dann das Wenige, was man wahrnehmen kann, auch behutsamer, achtsamer wahrzunehmen.
Johannes Jakobs erzählt, dass er bei seiner Visionssuche durch das Schweigen mehr zu sich selbst gefunden habe, die eigene innere Stimme besser vernehmen konnte. Am letzten Tag hatte er einen wegweisenden Traum.
Es war dann so, dass ich mich dann nochmal zu einem Nachmittagsschlaf hingelegt habe und einen eher diffusen Traum hatte, also eher mit einer Stimmung aufgewacht bin, die sehr, sehr besonders war und die diesem inneren Kern, nach dem ich sicherlich auch gesucht habe, von mir sehr nahe gekommen ist. Das war eine Grundstimmung, die unheimlich kraftvoll war. Und diese Aussage des Traumes war letztlich, jetzt ist aber gut, jetzt ist aber Schluss. Und ich wusste noch gar nicht genau, worauf es sich bezieht. Und 3 Monate später wusste ich es. Dass es der Bereich der Arbeit ist, den ich verändern muss, damit es mir gut geht.
Schweigen und Stille sind für mich mittlerweile existenziell. Ich kann mir mein Leben ohne nicht mehr vorstellen. Also ich brauche Zeiten wirklich auch von Ruhe, ohne Radio, ohne Hintergrundgeräusche. Aber ich brauche auch dieses Schweigen, dieses ganz bei mir sein. Und ich glaube, Verbindung ist das größte Geschenk aus dem Schweigen, aus der Stille für mich. Verbindung zu mir selbst und zu allem anderen, zu den Menschen, zur Natur, zu allem, was ist.
Als mein Gebet immer andächtiger und innerlicher wurde, da hatte ich immer weniger und weniger zu sagen.
Sören Kierkegaard.
Zuletzt wurde ich ganz still. Ich wurde, was womöglich noch ein größerer Gegensatz zum Reden ist, ich wurde ein Hörer. Ich meinte erst, beten sei Reden. Ich lernte aber, dass Beten nicht bloß Schweigen ist, sondern Hören.
Fluchtburg und Ruhepol über das Schweigen. Sie hörten einen Beitrag von Lisa Laurenz.